Kurz entschuldigen, ich habe unseren Prediger für heute gar nicht vorgestellt, aber vielleicht macht er das selber auch. Matthias Hennemann, wir freuen uns sehr, dass du da bist von der Evangelischen Gesellschaft. Er ist Inspektor bei der Evangelischen Gesellschaft, freuen uns auf sein Wort und bitten dich jetzt und danken dir schon.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Das haben wir letztes Mal ausgemacht, als ich vor einem Jahr schon mal hier war. Also Inspektor, das weiß auch wahrscheinlich der kleinere Teil von Ihnen, von euch, was das ist. Ich bin Gemeindeberater, Gemeindebegleiter der Evangelischen Gesellschaft, unseres Gemeindeverbandes, zu dem ja auch diese Gemeinde gehört. Für diesen Bereich bin ich nicht direkt zuständig, da ihr seid sozusagen noch reichsunmittelbar, da ist der Direktor selbst zuständig, Andreas Klotz, aber ich bin in einem Bereich unterwegs zwischen Trier und Hannover etwa, also es ist schon ein etwas größeres Gebiet, ja, wir haben uns da etwas ausgedehnt und bin da in etwa ja, Mitte 40 Gemeinden unterwegs, die Geschwister zu begleiten, ihnen zu raten, zu vernetzen, auch vielleicht den einen oder anderen Hinweis von Gemeinde zu Gemeinde mitzunehmen, auch die Pastoren zu begleiten. Wir haben ja auch in vielen Gemeinden Pastoren und ja mit ihnen auch zu überlegen, wie sie ihren Dienst gut für Jesus tun können. Und ich freue mich darüber, dass ich zum zweiten Mal nun hier in Bonn-Bad Godesberg sein kann. Also das freut mich. Ich bringe auch ganz herzliche Grüße mit. Einmal von meiner Frau Gabi. Und ganz besonders von Ann-Sophie, die sich natürlich auch darüber freut, wenn ich jetzt wieder schöne Grüße von hier mitnehmen darf. Ja, Dankeschön. Also hat es mir heute Morgen extra noch aufgetragen, als ich ihr noch kurz Tschüss gesagt habe. Da lag sie allerdings noch im Bett. Sie ist 8 Jahre alt und freut sich immer. Ja, das gibt eine kurze Predigt heute Morgen. Und zwar, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Die Jahreslosung wurde ja schon mal ausgelegt hier, aber es ist doch ganz einfach, seid nett zueinander, Jesus war es ja auch. So, singen wir noch ein Lied. Es sind ja 6 Lieder eigentlich ausgesucht, das könnte man so denken. Ja, seid nett zueinander, Jesus war es auch. Das wäre so ein Kalenderspruch. Wir haben ja so, die meisten von uns jedenfalls, neue Kalender aufgehängt. Meine Frau hat neulich auch so einen schönen Kalender, ich glaube, geschenkt bekommen, wurde sich auch gewünscht, weil die Bilder waren so schön. Und dann haben wir uns irgendwann mal die Mühe gemacht und haben die Texte dazu gelesen. Da steht immer so ein Spruch unten drunter. Wir haben herzlich gelacht. Es war so ein Käse, der da drunter stand. Also das Bild war wunderschön, aber es gab einige erträgliche Monate, aber die meisten waren nicht. Ich dachte, hoffentlich liest das niemand. So kann man das aber auch erleben. Man hat so bunte Kalender von allen, in allen Formen und Farben und dann stehen da solche Belanglosigkeiten unten drunter. Die sind ganz nett, kann man mal lesen und denkt so, ja, so einen Spruch hätte ich auch machen können. Aber nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das kommt einem im ersten Moment auch so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch vor. So ein Satz, den man eigentlich von Christen erwarten könnte. Klar, ja, nehmt einander an, logisch. Und Jesus war ja auch so nett. Aber welche Relevanz hat der? Wieso soll der wichtig sein? Noch dazu, wir sind doch nett. Ich komme, wie gesagt, in ein paar 40 Gemeinden im Jahr und dann denke ich, die Leute, die mir da begegnen, sind eigentlich fast alle nett. Also fast, aber fast alle. Fast alle nett, wirklich. Und dann denke ich, ja. Ja, ich bin ja auch nett, jedenfalls so eine Dreiviertelstunde lang. Ich schaffe das auch eine anderthalbe Stunde lang, wenn ich mir Mühe gebe, sogar noch ein bisschen länger. Aber wenn man mich eben näher kennenlernt, dann merkt man schon, naja, also nett ist er nicht nur, sondern manchmal ist er auch ganz schön leicht beleidigt oder ganz schön unversöhnlich. Da hat er echt Mühe damit, auch Versöhnung wirklich. Und manchmal auch ziemlich rechthaberisch. Und naja, so ein paar andere Sachen noch, die will ich euch ersparen. Aber es ist schon so und ich denke, dann sind die anderen Leute ja auch so. Wenn man da genauer hinschaut, merkt man, wir sind alle so. Weil wieso solltet ihr denn ein anderes Herz haben als ich? Und wie ist es? Ich bin herzlich dankbar für diese Jahreslosung. Die ist ja jetzt nicht von Gott dann so ganz besonders über dieses Jahr gestellt wie so ein Generalhoroskop. Aber, und sie ist ja auch nicht nur dieses Jahr gültig, sondern sie ist wirklich dieser Satz in der Bibel, wie die ganze Bibel ist immer gültig. Und sie hat große Kraft und sie beschreibt das Zentrum unseres Glaubens, dass Christus uns angenommen hat und dass wir deswegen einander annehmen sollen. Also für dieses Jahr wollen wir uns besonders darum Gedanken machen. Deswegen ist es auch gut, es vielleicht nicht nur einmal zu hören, sondern zweimal und vielleicht im Laufe des Jahres nochmal eine Predigt darüber zu hören, über diesen Satz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Was ist denn damit gemeint, einander annehmen? So eine vage Vorstellung hat man davon. Und jetzt kommen die großen Theologen und sagen, hier im Urtext, da steht was drin. Und dann denkt man, ja, das ist ein ganz besonderes Wort, das kommt nur so und so oft in der Bibel vor und nur in dieser Kombination. Und das ist alles Käse, das ist ein ganz normales Wort. Da steht annehmen, wie nehmen, etwas in die Hand nehmen. Annehmen. Also es ist ein ganz normales Wort. Und das ist eine ganz normale allgemeine Tätigkeit, dass ich einen Menschen annehmen soll. Dass wir uns gegenseitig annehmen sollen. Das ist keine Spezialdisziplin. Das ist nicht nur was für ganz besonders geistliche Menschen, sondern es ist auch kein geistlicher Höheflug. Es ist etwas Normales. Es gehört zum Grundbestand unseres Lebens. Wir sollen einander annehmen. Noch dazu, unangenehmerweise, ist ein aktives Verb. Das heißt, ich soll das machen. Also nicht... Geh in eine Gemeinde und lass dich von allen anderen annehmen in deiner ganzen Art, sondern wir sollen das tun. Und noch dazu, es ist ein Befehl, das ist ein Imperativ. Also wir sollen das tun. Wir bekommen es gesagt. Nehmt einander an. Es ist keine Möglichkeit. Es ist nichts. Ja, wenn ihr mal dazu kommt, dann könnt ihr mal darüber nachdenken, ob das eine gute Sache wäre, einander anzunehmen, sondern nehmt einander an, das ist ganz wichtig. Aber was meinte Paulus damals konkret, wenn es so ein allgemeines Wort, so ein normales Wort ist, was meint er damit konkret? Und da gibt es schon Hinweise, weil dieser Vers steht nicht an irgendeiner Stelle, sondern er steht am Schluss des Römerbriefs. Der Römerbrief, so der größte theologische Brief eigentlich des Neuen Testamentes. Ein gewaltiges Werk, das Paulus uns hinterlassen hat. Und er hat da den ganzen Grundbestand christlicher Lehre eigentlich zusammengefasst, das Wesentliche. Hat da viele wichtige Prinzipien erklärt, wie wir glauben können, wie Jesus uns erlöst, wie wir Jesus brauchen. Und er hat aber dann auch konkret in die Situation der römischen Gemeinde, also der Gemeinde in Rom hineingesprochen. Und er hat da ganz konkret auch eine Situation vor Augen gehabt, die wir auf der einen Seite überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir denken, meine Güte, hatten die Probleme. Und auf der anderen Seite werden wir merken, in ähnlicher Weise geht es uns oft auch. Ich möchte das aus Römer 14 lesen, also Römer 15, das sind so die Schlusssachen nochmal, wo Paulus sagt, das nochmal ganz konkret, merkt euch das. 15 und 16 sind die letzten beiden Kapitel. Und in Römer 14 wird nochmal ein etwas größeres Problem aufgegriffen, das ich aber gleich noch erklären werde. Man kann das erst missverstehen. Da steht in Römer 14, 1-4, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte nicht den, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ich möchte das jetzt nicht so ganz intensiv, diesen ganzen Text auslegen, aber ich glaube, dass er ganz gut beschreibt und illustriert und uns einen Hinweis gibt, wie das konkret aussehen kann und worum es da geht. Römer 14, Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Also das Annehmen eines anderen Menschen, ist gerade ein Zeichen für einen starken Glauben. Nicht, nimm den anderen an, weil dir bleibt nichts anderes übrig. Du musst ihn halt hinnehmen, du kannst ja nichts dran machen, du bist halt schwach. Sondern wenn du stark bist, dann nimm den anderen an. Gerade die geistlich reif sind, müssen sich daran üben, den Nächsten zunächst einmal anzunehmen, so wie er ist oder wie sie ist. Und annehmen heißt, dass ich etwas Andersartiges annehme. Also nicht nehmt die Leute an, die so leicht anzunehmen sind, sondern nehmt sie an, gerade dann, wenn sie ganz anders sind als ihr. Habt ihr diesen berühmten Spruch oder Zitat von Rosa Luxemburg, die sagt, Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein ganz weiser Satz, den die da sagt. Sie sagt nicht, Freiheit ist zuerst meine Freiheit, sondern Freiheit ist vor allen Dingen die Freiheit des Andersdenkenden. Sie ist erstmal die Freiheit des anderen und dann kann ich erst zu meiner Freiheit kommen. Und Andersartigkeit, darum geht's bei der Annahme. Und Andersartigkeit, wir haben das eben auch gehört, wird von Gott als Reichtum verstanden. Und von uns nur manchmal. Wir geben keine Uniformen aus in der Gemeinde, sondern wir wollen anders sein, wir wollen unterschiedlich sein, weil wir das als Reichtum von Gott bekommen. Und dabei geht es nicht zuerst darum, dass ich um die Freiheit kämpfe, anders zu sein, sondern dass ich darum kämpfe, dass der andere anders sein darf. Wir haben das eben gehört in Philipper 2, wo das ja auch ganz ähnlich beschrieben wird. Ihr sollt einander annehmen, denn Christus ist zu uns gekommen und hat das alles für uns getan. Und da heißt es in Philipper 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also nicht nur auf das, was dem anderen dient, aber auch auf das, was dem anderen dient und nicht nur auf uns. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 46, folgende, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, ja, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist überhaupt nichts Besonderes, einen Menschen zu lieben, der liebenswert erscheint. Ja, das macht man automatisch. Aber das Schwierige, und nicht nur das Schwierige, sondern eigentlich das Unmögliche ist, einen Menschen zu lieben, der nicht liebenswert ist. Und das hat etwas mit Vollkommenheit zu tun. Das müssen wir uns gut merken, da kommen wir gleich noch dazu. Aber was könnte das jetzt sein, was da so anders ist? Worum könnte es da gehen? Das ist hier im Vers 2 zum Beispiel mal so ein Beispiel genannt. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. In unseren Tagen würde man denken, das hat irgendwas mit Vegetarismus oder Veganismus zu tun, aber das ist nicht der Hintergrund. Ich kann das nicht ausführen, aber es ging im Grunde darum, dass man damals den Göttern Fleisch geweiht hat. Und die Leute in den Gemeinden sich die Frage gestellt haben, wenn ich auf dem Markt jetzt Fleisch einkaufe, was ja selten genug der Fall war, weil es ziemlich teuer war. Aber wenn ich das jetzt einkaufe, und es entweder nicht weiß, ob es den Göttern geweiht ist, oder es sogar weiß, dass es den Göttern geweiht ist, darf ich das jetzt essen oder nicht? Und die einen haben gesagt, also, natürlich kann ich das essen. Es gibt ja keine Götter, es gibt ja nur einen Gott. Wenn es keine Götter gibt, dann kann man denen auch kein Fleisch weihen. Also kannst du das ganz fröhlich essen. Und die anderen haben gesagt, ja, aber es gibt doch Dämonen. Eigentlich ist das doch das, was die da machen, ist doch Götzendienst. Eigentlich sind das Dämonen und das ist der Teufel, dem das geweiht ist. Und von daher, und noch dazu, wenn ich das jetzt esse, dann denken die Leute, die so immer noch in der Nähe dieser Kulte sind, die denken, oh, das ist ja kein Problem, diesen Kult zu machen. Das ist schlecht, ich darf das nicht essen. Und Paulus sagt, jawohl, ihr habt beide recht. Blöd. Und man merkt, es gibt Fragen, theologische Fragen, die sind nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern entscheidend ist hier nicht die Sachentscheidung, sondern entscheidend ist, wie gehen wir miteinander um? Gerade in solchen Situationen, wo der eine seiner Meinung gewiss ist und der andere auch und beide Recht haben könnten. Das ist jetzt nicht überall der Fall, also es ist nicht so, dass jeder immer nur seine Wahrheit hat, es gibt Wahrheit. Aber es gibt bestimmte Bereiche, da können wir nicht sagen, ein Christ hat das so oder so zu machen, sondern der eine Christ macht das so, und zwar in der Verantwortung vor Gott. Und der andere Christ macht das so, in der Verantwortung vor Gott. Vers 3, wer isst, also wer dieses Fleisch isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, wer dieses Fleisch nicht isst, der richte nicht den, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Das sind die zwei Arten, wie man damit umgehen kann, die hier mal genannt werden. Die Leute mit dem engen Gewissen, die sagen, man darf das nicht essen. Und die Leute mit dem weiten Gewissen, die sagen, man kann das essen. Wie gehen die miteinander um? Die mit dem engen Gewissen verurteilen die anderen. Weil sie sagen, nicht nur ich darf das nicht essen, sondern du darfst es auch nicht essen. Deswegen machst du was falsch vor Gott. Also sie verurteilen den anderen. Und diejenigen mit dem weiten Gewissen sagen, also nicht nur ich darf das essen, sondern du darfst es ja auch essen. Du beschränkst dich da, das ist doch falsch. Was hast denn du für einen schwachen Glauben? Und das ist etwas, was ich feststelle, das ist, wir haben kein Problem mit Götzenopferfleisch, aber diese Handlungsweise, dass wir den anderen verurteilen oder verachten, das haben wir heute auch. Die einen halten den anderen das vor, dass sie so völlig falsch leben. Obwohl man an dieser Stelle vielleicht unterschiedlicher Ansicht sein kann, es unterschiedlich sehen kann. Und die anderen, die verachten die Leute mit dem engen Gewissen. Und man muss sagen, ich habe den anderen nicht zu verurteilen, sondern Jesus Christus verurteilt. Jesus Christus urteilt. Die werden eines Tages vor ihrem Schöpfer stehen und der wird es urteilen. Und ich habe den anderen noch nicht zu verachten, weil er so schnell urteilt. Sondern im Grunde beweist das nur meinen eigenen Hochmut. Ich bin ja hochmütig, weil ich denke, ach, der andere ist geistlich noch nicht so weit. Vers 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Also erstens mal, es ist doch nicht dein Knecht. Du bist doch nicht der Herr über deinen Bruder, du bist doch nicht Herr über deine Schwester. Sondern der Herr ist es. Jesus ist unser Herr. Für jeden einzelnen Christen. Die Hierarchien sind abgeschafft. Wir sind immer direkt mit Jesus verbunden. Dass es in der Gemeinde eine gewisse Ordnung gibt, das widerspricht dem nicht, sondern das soll das befördern und helfen. Jeder von uns ist direkt mit Jesus verbunden. Und wenn ich dem anderen jetzt begegne, dann soll ich nicht hochmütig sein und nicht richtend. Das heißt aber nicht, dass ich den anderen, dass mir das alles egal ist. Wenn ich der Überzeugung bin, dass der andere eine Sünde tut, das kann ja sein, dann soll ich durchaus meine Verantwortung, meine Mitverantwortung wahrnehmen. Und ich soll auch nicht mein eigenes Leben so leben, als ob es den anderen nicht gäbe. Da kann man dann im 15. Kapitel Römer 15, Vers 2 lesen, das sind nur 5 Verse vor unserer Jahreslosung. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Also das ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein ganz neuer Vers. Ich soll für den anderen zum Gefallen leben. Nicht nur mir, es soll nicht nur mir gefallen, mein Leben, sondern es soll dem anderen gefallen. Der andere soll etwas damit anfangen können. Die andere, die das anschaut, soll dann etwas mit anfangen können. Das macht mich nicht gleichgültig, wenn der andere etwas falsch macht. Aber warum sage ich es ihm? Warum sage ich es ihr? Weil ich mich besser fühle? Weil ich weiter bin geistlich? Oder weil ich ernsthafte Sorge habe, dass der andere oder die andere dadurch Schaden leidet? Da muss ich meine Motivation mal überprüfen. Was ist wirklich mein Hintergrund? Warum mache ich das wirklich? Und da kann man manchmal auch mutig sein, wenn man das auf eine gute Weise tut. Und wenn man das auch mit dieser Motivation tut, dann wird man das auch auf eine gute Weise machen. Da hörte ich von einer jungen Frau, die sagte, ich habe mich gewundert, dass die Gemeindeleitung noch nicht noch lange nicht auf mich zugekommen ist. Ich hätte das schon lange erwartet, dass irgendjemand mal zu mir kommt und sagt, das, was du tust, warum machst du das? Das erscheint uns falsch. Es konnte einem falsch erscheinen. Aber das heißt auch, erwarte ich im anderen, dass mir Gott entgegenkommt. Erwarte ich, dass der andere den Heiligen Geist hat. Das ist ebenso betont und das ist wahr. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, jeder von uns, der Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, wie auch immer wir das nennen wollen, jeder, der wirklich Christ ist, der hat den Heiligen Geist. In dem Moment, in dem ihr gläubig werdet, bekommt ihr den Heiligen Geist. Aber erwarte ich das, wenn ich dem anderen begegne, dass vor mir jemand steht mit dem Heiligen Geist, dass Jesus mir entgegenkommt in dem anderen. Was erwarte ich denn, wenn ich den anderen annehme, dass ich damit auch Christus annehme? Also nehmt einander an, ist uns geboten. Aber wie? In welcher Weise soll man das annehmen? Und vielleicht auch auf welche Art? Wie Christus. Wie Christus. Ich möchte mal ein kurzes Zitat bringen von Adrian Pless. Der englische Autor erzählt, dass er an so einem wunderschönen Wintertag, vielleicht war es noch ein bisschen kälter, vielleicht war es noch ein bisschen sonniger, an der englischen Küste entlang geht mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern. Er macht einen Spaziergang und schaut sich diese atemberaubend schöne Schöpfung Gottes an. Er schreibt, wir hatten jetzt den Klippenrand erreicht. Tief unter uns, umschlossen von einem Hufeisen unersteigbarer Klippen, lag eine der zauberhaftesten geheimen Buchten, die ich jemals gesehen hatte. Vollkommene Form, vollkommenes Meer, vollkommener Sand. Es war, als wäre eines von Gottes vollkommenen Schöpfungsmodellen übersehen worden, als die Werkbank abgeräumt wurde. Ich vergaß alles um mich, während ich diesen verborgenen Winkel der Welt betrachtete. Wahrhaftig, dies waren Symbole Gottes. Ich war in Bewunderung versunken. Papa, muss Lulu gehen, Papa? Die Stimme meines jüngsten Sohnes bahnte sich mit hastigem Drängen den Weg in mein Bewusstsein. Davids kleines Gesicht war verkrampft von dem Wissen, dass die Katastrophe unmittelbar bevorstand. Ich schmollte in Gedanken mit Gott. Lieber Himmel, klagte ich habe ohnehin so wenig Zeit, mich einmal wirklich zu entspannen und mich an schönen Dingen zu erfreuen. Warum musste ich meinen Höhenflug unterbrechen, um mich mit solch winzigen Problemen herumzuschlagen? Ich habe es auch getan, sagte Gott. Gott hat es auch getan. Wenn ich den anderen annehme, dann bin ich nicht der Erste. Sondern Jesus macht es ja auch. Christus macht es auch. Jesus hat seinen Höhenflug unterbrochen und hat sich mit unseren winzigen Problemen herumgeschlagen, hat sich mein kleines Leben angenommen. Und er hat es nicht deswegen gemacht, weil ich so liebenswert bin. Sondern ich bin deswegen so liebenswert, weil er mich liebt. Er macht mich wertvoll. Und deswegen nimmt mich Jesus an, weil er mich liebt und dient mir und dient uns und er kommt in unser kleines Leben. Und um auf das zurückzukommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Jesus war ja auch nett zu uns. Jesus war nicht nett zu uns. Er hat viel, viel mehr getan. Es ist eine Frechheit, sowas zu sagen, dass Jesus nett zu uns ist. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Das ist keine Nettigkeit. Er ist für uns gestorben, er hat für uns gelitten und das hat er bewusst gemacht. Er hat es auf sich genommen. Und ich erlebe es in Gemeinden, ich komme ja hier ganz fröhlich immer mal rein in eine Gemeinde, die ich nicht kenne. Von daher kann ich das jetzt einfach mal so sagen. Manche Leute halten es für eine Heldentat, sich neben einen Menschen zu setzen, den sie nicht mögen. Die glauben, die tun damit Gott einen Gefallen und es würde ihnen auch noch einige Himmelspunkte einbringen. Und das wäre dann schon viel. Das ist ja schon ziemlich Annahme. Ich habe ja sogar mit demjenigen gesprochen. Also Jesus hat mehr gemacht, als dass er sich neben mich gesetzt hat. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Und vielleicht merken wir, was da für eine Kluft ist zwischen unserer Vorstellung von Annahme und dem, was Christus für uns getan hat. Und da merken wir auch, was das für ein Wahnsinnssatz ist. Es hat etwas mit Vollkommenheit zu tun, der wir da begegnen. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Hans-Peter Royer hat einmal erzählt, dass er mit seinem Seelsorger gesprochen hat und sagte, ich weiß nicht, ich finde das alles so schwer, ich finde das so schwer, Christ zu sein. Und da sagte der Seelsorger sehr weise zu ihm, weißt du, Christ sein ist nicht schwer. Und Christ sein ist nicht leicht, sondern Christ sein ist unmöglich. Und das ist sehr wichtig, dass ich mir das bewusst mache. Es ist unmöglich, es ist nicht schwer. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mich nicht noch mehr anstrengen. Das funktioniert nicht. Sondern ich merke immer mehr, ich brauche Christus in mir, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Es geht nicht ohne. Aber es ist auch nicht so, als ob ich jetzt einfach sage, ich warte darauf, dass Christus mich von innen erfüllt. Ich muss vielleicht mehr einfach so ein bisschen kontemplativ beten und dann wird das schon in mir drin passieren. Das wird nicht passieren. Das ist ja ein aktives Verb, das ich tun soll. Was kann ich tun? Ich glaube, es gibt schon einige Schlüssel dazu. Einer ist mir in der letzten Zeit häufiger begegnet. Ich habe in der letzten Zeit Biografien oder auch Aufzeichnungen von unterschiedlichen Leuten gelesen, zum Beispiel von so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Johannes Busch und Dietrich Bonhoeffer. Und die beide sagen, ich fand das interessant in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass ich das lese, die beide sagen, für den anderen beten ist das Allererste und Wichtigste. Wenn ich für den anderen bete, dann wird das nicht zuerst den anderen verändern, sondern zuerst mich verändern. Weil es ja auch die Frage, was bete ich denn da? Bete ich, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du meine Nachbarin endlich so liebenswert machst, dass ich sie endlich lieben kann. Also so hat Christus uns nicht angenommen. Er hat nicht gesagt, ach Vater, wenn die da unten auf der Erde ein bisschen netter wären und ein bisschen irgendwie ein bisschen liebenswerter wären, dann wäre ich ja bereit, zu denen zu gehen. Sondern er hat es andersrum gemacht. Er ist zu uns gekommen, hat uns erlöst und hat uns dadurch die Möglichkeit gegeben, anders zu werden. Ich habe das neulich ganz konkret auch erlebt. Ein junger Kollege in der Gemeinde und die Gemeinde sagt, also die Gemeindeleitung versucht diesen jungen Mann jetzt auf Linie zu bringen. Die sagen, du musst jetzt das und das und das machen, dann werden wir dich als unseren Pastor akzeptieren und annehmen. Und ich sage, Leute, ihr macht das falsch rum. Ihr müsst ihm erst einmal sagen, du bist jetzt unser Pastor. Wir haben dich von Herzen lieb und wir unterstützen dich. Und das wird diesen Menschen verändern. Und ich merke, das ist in meinem Leben auch so. Wenn ich für den anderen bete und den anderen annehme, dann habe ich die Chance, dass der andere sich verändert. Nicht umgekehrt. Ein zweiter konkreter Hinweis, wie hat es Jesus gemacht? Jesus hat ja auch für seine Feinde gebetet, aber er hat dann seinen Feinden von Herzen vergeben. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel dazu, den anderen anzunehmen, ihm wirklich von Herzen zu vergeben. Das fällt mir persönlich sehr schwer. Und ich erlebe es leider bei vielen anderen auch, denen das unheimlich schwer fällt. Und wo ich dann höre, ich kann das nicht, dann merke ich, ja, das ist der Unterschied zwischen Vollkommenheit und dem, was ich kann. Das ist unmöglich. Es sei denn, dass Christus es in mir möglich macht. Ich erlebe es, dass Menschen auf ihrer Bitterkeit sitzen, als wäre es ein Schatz. Die halten an ihrer Bitterkeit fest, die halten an ihren Vorwürfen anderen Leuten gegenüber fest, als ob es irgendetwas Positives wäre. Und das ist eine solche Katastrophe. Ich weiß nicht, ob jemand von dem Goiânia-Unfall schon mal gehört hat. Nicht so sonderlich bekannt, ist aber einer der schlimmsten Unfälle, die jemals mit radioaktivem Material passiert sind. Und zwar 1987 haben Schrotthändler aus einem verlassenen Strahlentherapiezentrum so eine Metallkapsel, so ein Ding da rausgeholt. Ne? Metall, Schrotthändler, fanden sie toll. Haben sie rausgeholt und wussten nicht, dass das eine Kapsel ist, also ein Metallstück ist aus einem Strahlentherapiegerät. Das heißt, in diesem Ding waren 93 Gramm hochradioaktives Cäsiumchlorid. Was haben die gemacht? Die haben das einem anderen Schrotthändler verkauft und der hat das dann aufgebrochen. Und fand das so toll, weil bei Wikipedia steht, das in der Dunkelheit durch Tscherenko-Strahlung schwach blau leuchtende, hochradioaktive Cäsiumchlorid faszinierte den Schrotthändler, sodass er es mit nach Hause nahm und es an Familienmitglieder und Bekannte weitergab. Der Schrotthändler wollte seiner Frau aus dem blau leuchtenden Material einen Armreif fertigen. Er wusste nicht, was das ist. Er fand es nur faszinierend. Es hatte irgendetwas Faszinierendes. Und diese Faszination, die geht teilweise auch von den bösen Gedanken in meinem Herzen aus. Von der Bitterkeit, von den Vorwürfen anderen gegenüber, wo ich denke, ich bin hier endlich mal im Recht. Endlich weiß ich mal, dass ich im Recht bin. Mag ja auch sein. Es gab bei diesem Unfall 4 Tote und 500 Menschen sind dabei zum Teil schwer verletzt worden, schwer krank geworden. Die haben Körperteile verloren. Was für ein Wahnsinn. Wir würden ja sagen, wie kann man so ein hochgiftiges, strahlendes Material mit sich rumschleppen, überall hin verteilen? Die Kinder haben damit gespielt. Aber was machen wir denn? Wir haben so strahlende Gedanken in uns, die uns einfach fix und fertig machen, die uns kaputt machen, die unsere Beziehung zu anderen Leuten kaputt machen und wir halten daran fest, als wäre es ein Schatz. Das ist verrückt. Und es ist von Jesus her ganz klar gesagt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Was für ein Risiko. Also ich glaube nicht, dass es damit unsere Seligkeit, unsere ewige Seligkeit gemeint ist. Aber wir werden uns eines Tages für alle unsere Dinge verantworten müssen. Alle Taten, die wir getan haben, die uns nicht vergeben sind vor Jesus. Das will ich nicht riskieren. Und es macht uns unser Leben kaputt. Dabei würde uns ein anderer Umgang damit, mit Menschen, gut tun und den anderen auch. Und es würde uns helfen. Und auch mit den schwierigen Menschen. Manchmal wissen wir ja, das ist ein schwieriger Mensch. Und wir hätten gerne nur mit leichten, einfachen Menschen zu tun. Wir wissen das ja. Es gibt Leute, die sind einfach. Mit denen hat man ganz schnell unkompliziert Kontakt und das ist einfach nett. Und ich denke, ja, aber wenn wir nur mit solchen Menschen zu tun haben, werden wir auch nicht wachsen. Sehen wir es doch mal als eine Chance an. Also unsere Ann-Sophie ist in der 2. Klasse. Und wenn die immer nur Plus und Minus rechnet, weil das so leicht ist, dann wird die auch nicht weiterkommen. Dann wird die nicht wachsen. Und die hat mittlerweile ganz schöne Rechenaufgaben. Da muss sie sich echt den kleinen Kopf ganz schön zerbrechen. Das wird immer schwieriger und schwieriger. Und ich weiß, dass es noch viel schwieriger wird. Aber es bringt ihr etwas. Sie wird fitter und sie wird schneller. Und deswegen, es ist eine Chance für uns, dass wir geistlich auch wachsen. Aber das ist übrigens nicht das Ziel. Denn da komme ich jetzt noch ganz kurz zum Schluss drauf. Was ist denn das Ziel der ganzen Sache? Man könnte ja denken, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also, wir wissen, unmöglich, aber mit Christus gelingt es. Damit es in der Gemeinde immer besser läuft. Damit die Beziehungen leichter werden, damit es alles netter wird. Stimmt auch wieder nicht, da heißt es zu Gottes Lob. Das ist das Ziel, weswegen wir das tun. Zu Gottes Lob. Wir sollen keine schöne, knuffige und gemütliche Gemeinde damit haben, sondern wir sollen damit Gott loben. Und wenn wir keine schöne, knuffige, gemütliche Gemeinde haben. Ich hoffe, dass es hier total gemütlich und nett ist untereinander. Das hoffe ich. Und ich habe auch den Eindruck, wie ihr so miteinander redet. Aber wenn es mal nicht so der Fall ist, dann kann es doch Gott loben, weil ihr einander annehmt. Und ich begegne leider vielen Leuten in den Gemeinden immer mehr, die sich fragen, tut mir diese Gemeinde gut? Diese Frage kann ich mal stellen, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Viel wichtiger könnte die Frage sein, tue ich dieser Gemeinde gut? Mit meiner Annahme, mit meinem Wollen. Aber zuerst geht es darum, lobe ich Gott mit meinem Leben? Ehre ich ihn mit meinem Leben? Zu Gottes Lob. steht nicht nur hier, sondern könnt ihr mal die ganzen Paulusbriefe scannen, wo es da um die Anbetung Gottes geht. Es geht fast immer darum. Es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott. Es geht um die Anbetung Gottes. Und wenn ich ihn lobe, dann fällt das andere auch noch dabei ab. Es wird natürlich gemütlicher und netter und knuffiger. Natürlich, klar, wenn ich Gott lobe mit meinem Leben, dann wird mein Leben auch einfach besser. Es ist so. Nicht immer, aber schon. Weil ich einfach dem Ziel meines Lebens näher komme, wenn ich ihn lobe. Also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da haben wir dieses Jahr und danach das Jahr und unser ganzes Leben gut zu tun. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns von innen her veränderst. Wir danken dir ganz herzlich, dass du uns angenommen hast. Danke, dass du uns annimmst, wohlwissend, besser wissend als wir, wie wir sind. Danke dafür, dass du uns nicht aufgibst, egal was wir tun. Danke dafür, dass du uns von innen her so veränderst, dass wir sogar Liebe für Menschen erleben können, leben können, wo wir das niemals gedacht hätten. Und wir bitten dich darum, dass du uns dabei von innen her neu machst. Amen. Amen.